SWR 2 Wissen.
Die Grenzen des Erlaubten. Der Preis des Lebens. Was ist ein Mensch wert? Von Sonja Striegel.
In der Nacht des 8. Juni 2014 wird der Höhlenforscher Johannes Westhauser in der Riesending-Höhle bei Berchtesgaden durch einen Steinschlag lebensgefährlich verletzt. Eine beispiellose Hilfsaktion beginnt mit 700 Höhlenrettern. Der Krieg zwischen Israel und der Hamas ist 4 Tage später in Israel. Die Hamas entführt 3 jüdische Religionsschüler auf dem Heimweg von ihrer Schule. Ende Juni werden ihre Leichen gefunden. Israel droht mit Vergeltung. Der Konflikt eskaliert. Die Folge ist der Gaza-Krieg mit 2100 toten Palästinensern, zumeist Zivilisten. Auf israelischer Seite sterben 65 Soldaten und 6 Zivilisten.
Wer Amerika bedroht, wird keinen sicheren Hafen finden.
Weil die USA kein Lösegeld gezahlt hatte, ermordete die Terrorgruppe IS im August 2014 den amerikanischen Journalisten James Foley. Er war zusammen mit seinem syrischen Übersetzer im Norden Syriens entführt worden. Da das Leben des Syrers in der Logik des IS nicht den Marktwert bei Verhandlungen hat wie das eines US-Amerikaners, lassen sie den Übersetzer laufen.
3 extreme Ereignisse im Sommer 2014. Die Rettungsaktion des um sein Leben ringenden Höhlenforschers, der ermordete Journalist und die Opfer des Gazakrieges. Sie stoßen existenzielle Fragen an. Wie viel ist ein Menschenleben wert? Für den Staat, die Angehörigen, für den Menschen selbst? Und ist jedes Menschenleben gleich viel wert? Egal, ob Amerikaner oder Syrer, Israeli oder Palästinenserin, jung oder alt, Freund, Feind oder Unbekannte. Um das Leben von Johann Westhauser kämpfen im Juni 2014 über 700 Rettungskräfte. Die Besten der Höhlenrettung aus Europa sind im Juni zur Riesending-Höhle bei Berchtesgaden gekommen. Dazu viele Mitglieder der deutschen Bundeswehr, Polizei, Feuerwehr, Mitarbeiter des Bayerischen Roten Kreuzes sowie die österreichische Flugpolizei und der Malteser Hilfsdienst. Aber als nach 11 Tagen und 10 Stunden die Bahre mit Westhauser in den Helikopter gebracht wird, ist die Freude grenzenlos. Die Tagesschau berichtet.
Einer komplizierten Höhlenrettung aus 1000 Metern Tiefe, die aufopferungsvolle Zusammenarbeit von Höhlenrettern aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, Italien und Kroatien.
Über die Kosten der Hilfsaktion werden auch später keine Angaben gemacht.
Und für künftige Höhlenunfälle Maßstäbe setzen würden.
Aber sie dürfen mindestens in die Hunderttausende gehen. Welch ein Aufwand für die Rettung eines einzelnen Menschen, der sich zudem selbst in Gefahr gebracht hat.
In einem Riesenspalier begleiten ihn seine Retter auf den letzten Metern zum Helikopter.
Das Leben wie vieler verarmter Obdachloser in der Großstadt oder zur Organspende gezwungener moldawischer Landarbeiter hätte mit dem gleichen Geld gerettet werden können.
Die Nähe eines Menschen ist ein großes Argument.
Der Jurist und Publizist Dr. Rainer Erlinger, bekannt für seine Kolumne Gewissensfrage im Magazin der Süddeutschen Zeitung.
Man wird zum Beispiel, es werden Eltern für ihre Kinder, um die zu retten, sich in ein brennendes Haus stürzen, was sie wahrscheinlich vielleicht noch für andere Verwandte tun, für Nachbarn schon wahrscheinlich nicht mehr und für fremde Menschen nur in großen Ausnahmefällen. Aber für Kinder würden sie es ganz selbstverständlich machen. Das ist also ein ganz natürliches Gefühl. Ob das moralphilosophisch dann richtig ist, ist eine andere Frage. Aber es ist sicherlich etwas, was jeder ganz intuitiv dazu stimmen würde.
Rainer Erlinger treibt die Frage nach dem Wert des menschlichen Lebens um. Kann man die Lebensrettung von Johannes Westhauser moralphilosophisch bewerten? Gibt es ein richtig oder falsch?
Je nach moralphilosophischer Schule kann man das unterschiedlich bewerten. Eigentlich ist es schwer zu vertreten zu sagen, ich würde den einen Menschen lieber retten als den anderen, weil ich dann in dem Moment sagen würde, der eine ist mir mehr wert als der andere. Andererseits gibt es aber auch moralphilosophische Schulen, zum Beispiel jetzt die Care-Ethik, die sagt, dass diese Zuneigung und Nähe ein hinreichender Grund ist für die unterschiedliche Behandlung von Menschen.
Diese Idee geht auf die US-amerikanische Psychologin und feministische Ethikerin Carol Gilligan zurück. Für sie steht die Fürsorge um andere Menschen im Zentrum der Moralüberlegungen. Gilligan unterstellte allerdings, dass dies eine weibliche Ethik sei, die sich von einer typisch männlichen, auf abstrakten Prinzipien beruhenden Ethik unterscheide. Vielen Moralpsychologen geht das jedoch zu weit. Denn ganz offensichtlich handeln auch Männer aus Gründen der emotionalen Nähe. Für die internationalen Höhlenforscher war es selbstverständlich, Johannes Westhauser zu retten. Er gehört zur Szene, da hilft man sich, wenn einer in Not gerät. Doch rechtfertigt die Nähe den immensen Aufwand an Zeit und Geld? Und dass sich sogar einige der Retter selbst in Lebensgefahr gebracht haben? Für Utilitaristen rechne sich eine solche Aktion nicht, antwortet Rainer Erlinger.
Das wäre der klassische Utilitarismus, die Nützlichkeitsethik, die auf dem Grundsatz beruht, the greatest happiness for the greatest number of people, also das größte Glück der größten Zahl von Menschen. Und eine Tat, die mehr Menschen glücklich macht oder eben ihnen Nutzen bringt, ist besser als eine Tat, die weniger Menschen Nutzen bringt und glücklich macht. Und da kommt man dann aber sehr schnell in Zahlenabwägungen zu sagen, es ist also vertretbar, einen Menschen zu opfern, um dadurch, und dann wird es eben schwierig, 10, 100, 1000 oder 1 Million anderen zu helfen.
Es gibt in der Moralphilosophie ein schönes Gedankenexperiment, mit dem jeder selbst erfahren kann, auf welch wackeligen Beinen die Bewertung menschlichen Lebens steht.
Ein Mann fährt in seinem neuen Cabrio. Als er am Straßenrand eine blutende Person entdeckt, die dringend Hilfe benötigt und ins Krankenhaus gebracht werden muss, nur er ist vor Ort. Doch er zögert und will weiterfahren, weil sein Wagen helle Ledersitze hat. Diese vom Blut zu reinigen, würde so um die $200 kosten. Derselbe Mann hat morgens Post von einer gemeinnützigen Organisation bekommen. Er möge bitte $50 spenden. Damit könnten 25 Kinder in einem Entwicklungsland durch Nahrung oder Elektrolyte vor dem Verdursten gerettet werden, sodass er damit 25 Leben rettet. Diesen Brief hat der Mann weggeschmissen. Für welche Reaktion haben Sie mehr Verständnis?
Was ist verwerflicher? Einer Person am Straßenrand nicht zu helfen oder 25 Personen in einem fernen Land? Oder andersherum, soll man einen Höhlenforscher im nahen Bayern nicht retten, nur weil man mit dem Geld in einem anderen Land mehr Menschen helfen könnte?
Unsere moralischen Gefühle sind evolutionär entstanden. In einer Zeit, in der der Mensch sich entwickelt hat, war er in der nordafrikanischen Savanne in Stammesgemeinschaften von 30 bis 100 Leuten unterwegs. Und in der Zeit haben sich unsere auch moralischen Gefühle entwickelt. Das heißt, wir haben eine Nähemoral. Immer dann, wenn wir jemanden direkt in der Nähe haben, einen direkten Kontakt haben, ein Gegenüber haben, haben wir moralische Gefühle. Zum einen haben wir Hemmungen, demjenigen etwas Böses anzutun, und wir haben auf der anderen Seite das dringende Bedürfnis, demjenigen zu helfen. In dieser Zeit wusste man noch nicht, dass es Fernüberweisungen gibt, dass es Telekommunikation gibt und so weiter, und dass wir Verantwortung und Möglichkeiten haben, für Menschen etwas zu tun, die weit entfernt sind und mit denen wir keinen direkten Kontakt haben. Und deswegen werden unsere Gefühle in dem Moment nicht richtig erreicht.
Erst wenn wir ein individualisiertes Bild vor uns haben, wird unser moralisches Gefühl geweckt und wir wollen helfen. Doch wie weit muss Hilfe heute gehen, wo wir Tag für Tag Bilder von Katastrophen aus der ganzen Welt sehen? Und für wie viele Menschen sind wir verantwortlich? Machen wir uns schuldig, wenn wir ihnen nicht helfen?
Und das ist dann das große Problem der Abgrenzung. Bei der Verantwortung, die man hat, gibt es auch so etwas wie eine Verantwortungsdiffusion. Je mehr Menschen verantwortlich sind, umso mehr hat man das Gefühl, nicht verantwortlich zu sein, weil diese Verantwortung sich verteilt und man kann ja sagen, ja, muss ja nicht ich machen. Während derjenige, der vorbeifährt am Straßenrand, da ist momentan jetzt nur ein Auto da.
Von diesem Standpunkt aus war es gerechtfertigt, alles zu unternehmen, um Johannes Westhauser aus der Riesendinghöhle zu retten. Alles andere wäre unmenschlich und unwürdig gewesen. Die Würde des Menschen aber ist unantastbar. Diese Vorstellung, die im Grundgesetz der Bundesrepublik verankert ist, bezieht sich auf Überlegungen von Immanuel Kant, erklärt der emeritierte Erziehungswissenschaftler und Philosoph Professor Micha Brumlik. Der jüdische Publizist beschäftigt sich seit Jahrzehnten intensiv mit moralischen Fragen.
Also ich würde immer Immanuel Kant aus der Metaphysik der Sitten heranziehen, in der eine scharfe Unterscheidung zwischen Wert und Würde trifft. Wert ist bemessbar. Würde ist ein absoluter Wert. Und da steht Kant in einer geistesgeschichtlichen Tradition, die ihm womöglich gar nicht bewusst gewesen sein mag, etwa in der Tradition des rabbinischen Judentums, des babylonischen Talmuds, wo ja ausdrücklich steht, dass wer ein einzelnes Menschenleben rettet, so viel getan hat, als ob er die ganze Menschheit gerettet habe.
Wer den Grundsatz verrät, dass jeder Mensch eine Würde hat und gegen den Grundsatz eintauscht, dass jeder Mensch seinen Preis hat, der macht Menschen austauschbar, nimmt ihnen die Individualität. Die Terrormilizen des sogenannten Islamischen Staates von Abu Sayyaf und von Al-Qaida verfahren so mit ihren Geiseln. Sie heften ihnen ein Preisschild an, stellen Lösegeldforderungen. Obwohl die meisten Länder sich in Schweigen darüber hüllen, ob und wie viel sie zahlen, hat die New York Times folgende Zahlen herausgefunden. Zwischen 2008 und 2014 haben folgende Länder allein an Al-Qaida rund 94 Millionen Dollar gezahlt.
2003. Laut New York Times hat die Bundesrepublik für 32 entführte Geiseln 5 Millionen Dollar gezahlt. Das Geld wurde als Entwicklungshilfe an Mali ausgegeben. Der malische Staat hat die Summe wiederum an die islamistischen Entführer weitergeleitet. 2009. Für 2 Schweizer und einen Deutschen zahlte die Schweiz 8 Millionen. 2010. Für 2 Österreicher zahlte Österreich 2 Millionen. 2012. Für 3 Spanier bezahlte Spanien 3,8 Millionen. 2013. Für 4 Franzosen zahlte eine staatliche französische Firma 30 Millionen.
Jeder von uns hegt die Erwartung, dass Angehörige und Staat im Ernstfall die Forderung von Geiselnehmern erfüllen. Doch laut der Resolution 2133 des UN-Sicherheitsrats vom 27. Januar 2014 soll kein Lösegeld an Terrororganisationen gezahlt werden.
Der Sicherheitsrat fordert alle Mitgliedstaaten auf, zu verhindern, dass Terroristen unmittelbar oder mittelbar von Lösegeldzahlungen oder politischen Zugeständnissen profitieren, um die sichere Freilassung von Geiseln zu erwirken.
Die Regierungen der USA und von Großbritannien halten sich strikt an dieses Prinzip. Sie weigern sich kategorisch, Forderungen von Erpressern zu erfüllen und werfen den Regierungen in Europa vor, mit den Lösegeldzahlungen den Terror von Al-Qaida zu finanzieren. Seit dem Sommer 2014 wurden jedoch mehrere amerikanische und britische Geiseln von IS-Terroristen vor laufender Kamera brutal ermordet. Ebenso Geiseln aus Jordanien und Japan.
Zeigt ein weiteres vom IS veröffentlichtes Video.
Also ich persönlich bin schon der Meinung, dass das menschliche Leben und damit auch die Würde und die Unversehrtheit einer Person mehr wert ist als eine abstrakte Staatsräson. Jetzt kann man natürlich utilitaristisch ein Kalkül anstellen, wonach also jede freigekaufte Person das Risiko weiterer Erpressungen und Anschläge erhöht. Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich persönlich bin der Meinung, dass man eher das Risiko, und es ist ein Risiko, eines weiteren Anschlages eingehen sollte, als dass man wissentlich einen Menschen unter schrecklichen Umständen zu Tode kommen lässt.
Die Bundesrepublik geht bei Geiselnahmen anders vor als die USA und Großbritannien. Laut Spiegel wurden über Mittelsmänner und Mittlerstaaten immer wieder heimlich Lösegelder gezahlt. Für Chefdiplomat Franz-Walter Steinmeier sei nicht die Zahlung von Lösegeld das Problem, sondern die Berichterstattung darüber. Er und Bundeskanzlerin Merkel wollen ihre Linie in Zukunft beibehalten. Politische Forderungen werden abgelehnt, Zahlungen sind möglich. Schließlich verpflichtet das Grundgesetz Artikel 2, die Bundesregierung zum Handeln.
Grundgesetz Artikel 2. Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit.
Ein klassisches Dilemma. Soll man ein Menschenleben opfern, um andere Menschenleben zu retten? Die Philosophin Philippa Foot befragte für eine Studie Probanden zu folgendem Gedankenexperiment, in der Moralphilosophie bekannt als Trolley-Problem.
Eine Straßenbahn. Englisch Trolley fährt unkontrolliert einen Abhang hinunter und würde ungebremst in eine Gruppe von 5 Personen rasen. Man könnte diese Personen retten, indem man eine Weiche umlegt. Die Straßenbahn würde dann umgelenkt auf ein Gleis, auf dem sich jedoch unglücklicherweise eine Person befindet. Würden Sie die Weiche umlegen?
In einer Variante können die 5 Personen gerettet werden, indem eine Person aktiv einen dicken Mann von einer Brücke stößt, der mit seiner Masse die Straßenbahn aufhalten würde. Würden Sie den Mann in den Tod stoßen? Die meisten Befragten würden im ersten Fall aufgrund der Anzahl von Menschenleben, die gerettet bzw. geopfert werden, die Weiche umlegen. In der Variante aber, wo es darum geht, den dicken Mann aktiv die Brücke herabzustoßen, lehnten die meisten Befragten ab.
Interessanterweise ist das erst in diesen, mit diesen Fällen und dann jetzt auch in der jüngeren Philosophie und auch Rechtsdiskussion aufgetaucht. Es ist aber ein altes Prinzip, das Prinzip der Doppelwirkung, das es aus der Theologie gibt, dass nämlich eine Handlung, die einen guten Zweck verfolgt und als Nebenfolge ein schlechtes Ergebnis, kann gerechtfertigt sein. Während eine Handlung, die ein direktes schlechtes Ergebnis beabsichtigt und als Nebenerfolg ein gutes hat, nicht gerechtfertigt werden kann. Das heißt, die Tötung des Mannes ist nicht mehr eine Nebenfolge, sondern ist sozusagen in meiner Handlung die primäre Tat. Und an der Stelle zögert man wesentlich stärker.
Im Fall der ermordeten amerikanischen, britischen und auch jordanischen Geiseln reagierten die Regierungen mit Vergeltungsaktionen, Angriffe auf Stellungen des IS. Mögliche Kollateralschäden wurden in Kauf genommen. Unschuldige Zivilisten starben. Und ein neues Problem stellt sich, das nahezu so alt ist wie die Menschheit: Rache und Vergeltung. Wie viele Menschenleben sind angemessen, um ein einzelnes zu sühnen? Wie viele Menschenleben des Feindes soll der Tod eines Freundes kosten? Dazu der Publizist und Erziehungswissenschaftler Micha Brumlik.
Es gibt ein Problem, das auch im Kriegsvölkerrecht behandelt wird. Also sowas wie sogenannte Kollateralschäden sind zulässig. Nun weiß man nicht erst seit Israel-Palästina, sondern auch schon aus den Befreiungskriegen, in den antikolonialen Befreiungskämpfen, dass antikoloniale oder andere Partisanen oftmals die Zivilbevölkerung, das hat Mao Zedong so gesagt, als Schutzschild verwenden. Und die Antwort kann nur sein, dass man sehr genau hinschaut und sich dann, aber das ist schwer zu bemessen, einem Kriterium der sogenannten Verhältnismäßigkeit unterwirft.
Was ist verhältnismäßig und was ist übermäßig? Die Bilanz des jüngsten Gaza-Krieges vom Sommer 2014 lautet folgendermaßen. Am Anfang stand die Ermordung von 3 jüdischen Religionsschülern. Dann eskalierte die Gewalt auf beiden Seiten und am Ende stand der Tod von 2100 Palästinensern, meist Zivilisten, und 65 israelischen Soldaten und 6 Zivilisten. 11.000 Palästinenser wurden verletzt, sowie mehr als 100 Israelis.
Also ich habe nach Presse- und Zeitungsberichten den Eindruck gewonnen, dass keineswegs in allen Fällen, wo Gebäude, Schulen und anderes bombardiert worden sind, wo zweifelsfrei feststand, dass sich dort auch Hamas-Kombattanten versteckt haben.
Also eine übermäßige Reaktion.
Das muss man so sagen, ja. Und deswegen ermittelt jetzt der Internationale Strafgerichtshof.
Der Fall Gaza ist ein besonders heikler Fall. Darf Gewalt vergolten werden, auch wenn erneute Gewalt die Folge ist und nicht der ersehnte Friede? Die Frage ist so alt, wie es menschliche Konflikte gibt. Erste Schritte zur Verhinderung der Gewaltspirale sind schon im Alten Testament zu finden. 2. Buch Mose, Kapitel 21, Vers 18 bis 27. Der Grundsatz Auge um Auge, Zahn um Zahn müsste zur Verdeutlichung heißen: ein Auge um ein Auge, ein Zahn um einen Zahn.
Das war das seinerseits eine fortschrittliche Regelung, nämlich gegen das sogenannte Übermaßverbot. Wenn ich recht erinnere, gibt es da auch im Buch Genesis eine Stelle, also einen Mann erschlug ich für eine Strieme. Gemessen daran war Auge um Auge, Zahn um Zahn ein Fortschritt, weil es sowas wie eine übermäßige Rache verhindert hat und versucht hat, gewissermaßen auf sowas wie einen Ausgleich zu denken. In Rechtsverhältnissen sind wir ohnehin nicht der Meinung, dass es da um Rache gehen kann. Kriegsvölkerrechtlich, rechtlich ist das auch unzulässig.
Nicht Rache oder Vergeltung, nur militärische Maßnahmen, die der Selbstverteidigung dienen, sind völkerrechtlich zulässig. Was ist ein Menschenleben wert? Im Konflikt zwischen Staaten ist die Frage nicht zu beantworten. Muss ein Staat hingegen auf die Entführung eines seiner Bürger reagieren, ist der Wert des Lebens Ermessenssache. Ob Lösegeld gezahlt wird oder nicht, handhaben Regierungen unterschiedlich. Auch bei Entschädigungszahlungen bleiben zwiespältige Gefühle. Die Absicht der US-Regierung nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 war, eine klare und transparente Regelung für die Hinterbliebenen zu finden. Sie richtete sich nach dem Verdienst und dem Alter des Opfers. Heraus kamen Zahlungen zwischen $250.000 für die Angehörigen eines Tellerwäschers und 7 Millionen für die Hinterbliebenen eines Bankers. War der eine wirklich weniger wert als der andere? Und auch die Entschädigung für die Hinterbliebenen der 150 Germanwings-Opfer vom März 2015 wird wohl unterschiedlich hoch ausfallen. Sie hängt ab von ihrer Staatsbürgerschaft und den Regelungen, die im jeweiligen Heimatland gelten. Im Fall des verunglückten Höhlenforschers ist die Antwort am leichtesten. Er ist es wert, dass alles unternommen wird, um ihn zu retten. Doch selbst hier gibt es eine Einschränkung: die materiellen Ressourcen der Gesellschaft. Diese begrenzten Ressourcen bringen vor allem Mediziner in Deutschland in Gewissenskonflikte. Sie müssen oft darüber entscheiden, ob eine teure Therapie bei einem lebensbedrohlich erkrankten oder hochbetagten Patienten angebracht ist oder sich womöglich nicht mehr lohnt.
Wie viel ist uns denn das Leben wert? Wie viel Geld wollen wir tatsächlich für eine bestimmte Verbesserung von Lebensqualität ausgeben? Das sind Fragen, mit denen ist man in Deutschland vorsichtiger, weil wir in unserer Geschichte Zeiten hatten, in denen wir Bewertungen des Lebens vorgenommen haben, die ganz fürchterlich waren.
Die Kieler Medizinethikerin Professor Elena Büchs kennt auch die Regelungen in England und Schweden. Dort entscheiden in schwierigen Fällen jeweils Kommissionen darüber, wer medizinische Hilfe bekommt. Der Leistungsumfang ist begrenzt.
Das, was ausgegeben werden darf im Bereich des NHS, des öffentlichen Gesundheitswesens, das soll pro Verlängerung des Lebens um ein Jahr mit guter Lebensqualität nicht mehr als 30.000 Pfund kosten. Das ist eine Grenze, die die Briten eingezogen haben.
Diese Grenze ist verpflichtend. Nur in Ausnahmefällen ist eine Erhöhung auf 70.000 Pfund möglich. Auch Schweden macht den Ärzten Vorgaben, doch handelt es sich um Empfehlungen, die größere Spielräume eröffnen als in England. In Deutschland gibt es derlei Preisgrenze für ein Lebensjahr nicht. Als der Vorsitzende der Jungen Union, Philipp Missfelder, im Jahr 2003 in einem Interview sagte, er halte nichts davon, wenn 85-Jährige noch künstliche Hüftgelenke auf Kosten der Solidargemeinschaft bekämen, früher seien die Menschen schließlich auch auf Krücken gelaufen, hagelte es Empörung und Spott. Doch wir müssten dringend darüber sprechen, wie das vorhandene Geld auf die Patienten verteilt wird, meint der Gesundheitsökonom Professor Hendrik Jürges.
Der gegenwärtige Zustand, den man am besten mit dem Bild der drei Affen vergleichen könnte, ja, nichts hören, nichts sehen, nichts sagen, der ist unwürdig und das Thema ist nicht angemessen. Es müssen alle Argumente für oder gegen ein Hüftgelenk für einen 85-Jährigen auf den Tisch kommen, damit der Bürger sich eine Meinung bilden kann, ob wir in Zukunft vielleicht zu sowas wie einer Priorisierung im Gesundheitswesen kommen.
Das Problem ist,
wenn ich selber mich in der Situation vorstelle, dass ich mit einem Geldbetrag ein weiteres Lebensjahr oder einen Monat erkaufen könnte, hätte ich bestimmt eine sehr hohe Zahlungsbereitschaft. Aber selbst die hat Grenzen.
Diese Frage kann sich jeder stellen. Wie viel wäre ich bereit zu zahlen? Für mich? Für meine Liebsten? Jürges glaubt, dass es sehr wohl Grenzen gäbe.
Man könnte sich vorstellen, ich erleide eine Erkrankung, die verläuft tödlich, aber ich kann 3 Monate leben bei sehr guter Lebensqualität mir praktisch erkaufen. Was wäre ich bereit dafür zu zahlen? 100.000 Euro müsste ich erstmal haben, aber ich könnte ja auch meine Verwandten zahlen lassen nach meinem Ableben. Und ich glaube, dass man hier durchaus zu vernünftigen Beträgen kommt, wenn Menschen darüber nachdenken, ja, was wäre das denn eigentlich wert?
Die Teilnehmer der Lübecker Bürgerkonferenz zum Thema Priorisierung in der Medizin im Jahr 2010 zögerten anfänglich, über Preisgrenzen nachzudenken. Doch schließlich kamen sie zu dem Ergebnis, dass durchaus Kriterien gefunden werden müssen, die begrenzten Ressourcen des Gesundheitssystems transparent zu verteilen.
Dies sind zuerst Dringlichkeit und mögliche Lebensbedrohung durch eine Erkrankung. Vor allem bei der Behandlung chronisch Kranker soll aber auch die Lebensqualität berücksichtigt werden. Das kalendarische Alter ist nach Meinung der Konferenzteilnehmer kein akzeptables Kriterium für eine Versorgungseinschränkung. Auch eine Benachteiligung von Patienten mit selbstverschuldeten Krankheiten wird abgelehnt.
Noch wird den Ärzten in Deutschland zugemutet, mehr oder weniger allein am Krankenbett zu entscheiden, ob ein Patient ein extrem teures Medikament erhalten soll. Doch müssten wir uns als Kollektiv darüber einigen, wie viel uns lebensverlängernde Maßnahmen für schwerkranke Mitbürger wert sind, findet auch der Philosoph und Jurist Rainer Erlinger.
Mich persönlich interessiert am meisten die Aufrichtigkeit. Ich finde, es ist sehr, sehr wichtig im Sinne auch einer Gerechtigkeit und aber auch einer Ehrlichkeit, dass man diese Überlegungen und auch diese Entscheidungen, wenn sie notwendig sind, offen und in einem geregelten Verfahren, das auch einer Demokratie entspricht, trifft und vor allem sich dem auch stellt.
Der Erziehungswissenschaftler Micha Brumlik ist der gleichen Meinung.
Also ich glaube schon, darüber muss man diskutieren in politischen Formationen, aber auch in Institutionen wie Krankenhäusern etc. Aber dann, und das ist ja die neue Bewegung, müssen eben die Ethikräte, die da um nichts zu beneiden sind, jeweils eine konkrete, möglicherweise auch mit Schuld beladene Entscheidung treffen.
Wir alle hängen am Leben, am eigenen und an dem von Angehörigen und Freunden. Aber wenn wir eine Summe dafür zu zahlen hätten, sind wir ratlos. Allerdings scheint der Wert eines Lebensjahres relativ zu sein. Es hängt ab von der Lebensqualität und vom Alter.
Eine Befragung von 1002 Deutschen aus dem Jahr 2010. Jeder Fünfte war bereit, für 1 Million Euro ein Jahr früher zu sterben. Doch mit steigendem Lebensalter sank die Bereitschaft für diesen Tauschhandel.